Vor einiger Zeit habe ich Kindern beim Versteckenspielen zuschauen dürfen. Und ich kann euch sagen, da war was los. Da wurde diskutiert und geschrien, wer sich denn jetzt verstecken darf und wer suchen muss und wo man abklatscht, wenn man aus seinem Versteck rauskommt und der Sucher einen nicht gefunden hatte. Und das erinnerte mich natürlich auch an meine Zeit, wo wir Verstecken gespielt haben. Vielleicht habt ihr es ja auch gespielt. Aber am meisten berührt hat mich so ein kleiner Junge, so ein Kleinkind. Und der hat es irgendwie mitgekriegt und hat auf seine Art Verstecken gespielt. Und kleine Kinder, die legen sich einfach die Hände vors Gesicht und glauben, keiner sieht sie. Und auch die Bibel kennt das Spiel des Versteckens. Als Jesus mal wieder von einer seiner Reisen über den See an Land kam, erwartete ihn schon eine Menschenmenge, ungeduldig. Und Jairus, der Synagogenvorsteher, trat auf Jesus zu, fiel vor ihm nieder und bat ihn, mit ihm nach Hause zu kommen, um seine 12-jährige Tochter, die im Sterben lag, zu heilen. Und Jesus ging mit. Und die ganze Menschenmenge hinter ihm folgte ihm und erdrückte ihn fast. Und unter diesen Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängt sich durch die vielen Menschen hindurch und berührt heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich angefasst? Fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte, Herr, die Leute drücken und bedrängen dich doch von allen Seiten. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Jesus erwiderte, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, die heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd vor ihn und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Gehe in Frieden. Mal wieder eine Heilung. Blinde waren sehend geworden, Taube hörend, Lahme gehend, ja sogar Tote wieder lebendig. Und ich meine, das kriegt man ja mit, das sieht man ja, wenn so ein Lama seinen Stock wegwirft und auf einmal durch die Gegend rennt. Aber wie ist das mit den versteckten Wundern und Wunden? Und auch unter den führenden Krankheiten, heute finden wir Diagnosen, die zu Arbeitsunfähigkeitszeiten führen, wie Bluterkrankungen, psychische Erkrankungen, Diagnosen, die die Organe betreffen, ja, oder Magen-Darm-Probleme. Also ich habe von einem Mann gehört, der seit Jahrzehnten aufgrund seiner Erkrankung einen künstlichen Darmausgang hat und nicht mehr aus dem Haus geht. Der ist zu Hause. Der traut sich gar nicht raus, der geht noch zum Arzt und sonst nirgendwo hin. Und seine Frau, ja, die erledigt das Notwendigste, geht einkaufen, aber ist ansonsten bei ihrem Mann. Und die erwachsenen Kinder würden sie so gerne mal zum Essen einladen, aber das ist gar nicht möglich. Und durch die Scham, Wunden zu verstecken, kann viel Leid entstehen, sowohl für den Betroffenen, als auch für sein Umfeld, das oft gar nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Naja, und diese Frau hier, die litt seit 12 Jahren an starken Blutungen, die da so unter den Leuten war. Und damals waren die Reinheitsgebote Mose ja schon in Kraft getreten. Und da war ja vieles hinterlegt, was dazugehörte, um rein zu bleiben. Oder um unrein zu werden. Und eine Also eine Situation, in der man unrein war, war eben, wenn eine Frau ihre Regelblutung hatte oder außerhalb des Regelflusses sonstige Blutung hatte. Und für diese Zeit war die unrein. Und auch die Gegenstände, die sie berührte, also das Lager, auf das sie sich legte oder wo sie sich hinsetzte, wurden unrein. Und unrein war also nicht, wenn man Flecken an sich hat oder dreckig und beschmutzt ist, sondern Unreinheit war Sünde, die innere Unreinheit, die innere Verschmutzung. Naja, und die Juden damals, natürlich, die haben ihren Glauben ja auch in diesen Reinheitsgeboten gelebt. Und jeder, der Kontakt hatte mit so einer Frau, der wurde selbst verunreinigt. Jeder, der Kontakt mit diesen Gegenständen, mit ihrem Lager, mit Gegenständen, auf denen sie saß, konnte verunreinigt werden. Und das hatte natürlich Auswirkungen. Da musste man seine Kleidung waschen, um wieder rein zu werden, sich selber baden, um rein zu werden. Und da hatte natürlich keiner wirklich Bedarf nach. Aber das war nicht alles. War man unrein, durfte man den Tempel nicht betreten. Und der Tempel war das religiöse Zentrum des Judentums. In den Tempel ging man, um Opfer darzubringen und die Gebote der Tora aufzusagen. Und im Tempel war man Gott nahe und konnte seinen Segen erhalten. Das hatte natürlich zur Folge, dass Menschen, in dem Fall Frauen, die ihre Blutung hatten, in dem Fall 12 Jahre, von der Gesellschaft isoliert wurden und vom religiösen Leben im Tempel und von der Gemeinschaft ausgeschlossen waren. Und diese Frau hat ja wirklich alles unternommen. Die war bei vielen, vielen Ärzten. Die ist von einem Arzt zum nächsten, um Hilfe zu bekommen. Machen wir doch auch. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt in der Hoffnung, dass die Behandlung, die er uns darbringt, oder Medikamente, die er uns verschreibt, hilft. Und wenn uns das nicht hilft, dann suchen wir den nächsten Arzt auf und den nächsten, bis wir Hilfe erfahren. Und diese Frau hatte ja Geld, die hat ihr ganzes Geld ausgegeben. Die war sozusagen privat versichert. Ja, aber nichts und niemand konnte ihr helfen. Ja, und jetzt ist sie da und zwängt sich durch die vielen Menschen hindurch und berührt heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes. Also diese Frau war sicherlich isoliert und ausgeschlossen. Da sie aber nicht wusste, die wusste ja nie, war immer in der Ungewissheit, wann setzen denn die Blutungen wieder ein, kann man sich vorstellen, dass sie sich vielleicht auch selbst ein Stück isoliert hat. Dass sie erst gar nicht nach draußen gegangen ist, aus Sorge, dass die Scham sichtbar wird. Weil damals gab es natürlich noch nicht die hygienischen Voraussetzungen, wie das heute der Fall ist. Und da konnte sicherlich auch mal das eine oder andere Missgeschick passieren, dass Blutungen sichtbar wurden. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat und in der Sicherheit ihrer 4 Wände geblieben ist, überwiegend. Ich meine, heute gibt es ja auch Menschen, die sich zurückziehen wollen. Die suchen das regelrecht, die Ruhe vor dem Lärm der Welt, vor Anforderungen, vor Erwartungen. Die gehen zum Schweigen an irgendeinen Ort, ins Kloster, um Ruhe zu finden, um zu sich zu finden und vielleicht auch um zu Gott zu finden. Und die bezahlen da Geld für. Die Rahmenbedingungen dieser Frau waren ganz andere. Und die hatte wahrscheinlich weder großartigen Kontakt zu Menschen noch zum Tempel, mit dem ja auch die Nähe Gottes verbunden war. Also weder Verbundenheit zum Mensch noch zum Tempel. Und wir sind ja soziale Wesen, wir brauchen ja Kontakte. Und es ist vorstellbar, dass wenn du da so isoliert bist und zurückgeworfen auf dich selbst, dass du da an Scham und Schuld zerbrechen kannst. Und ob sie jemanden hatte, dem sie sich vertrauensvoll öffnen konnte und ihre Situation mal schildern konnte, wissen wir nicht. Aber was wäre, wenn diese Frau, bevor sie erkrankt ist, Gott schon kennengelernt hat? Vielleicht war sie ja sogar im Tempel. Vielleicht hat sie an Passafesten teilgenommen. Vielleicht hat sie gebetet. Und das Gottesbild damals entsprach dem Gott als Schöpferkraft, der alle Wirklichkeit erschaffen hat und erhält. Aber nicht nur das, sondern er war auch ein lebendiges Gegenüber, ein persönliches Gegenüber, zu dem seine Geschöpfe kommen durften, im Gebet, durch Klage und auch durch Nachdenken. Möglich, dass sie allein in diesen 12 Jahren mit ihrem Gott unterwegs war. 12 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. 4380 Tage. Über 105.000 Stunden. Fast 7 Millionen Minuten. Und sollte es so gewesen sein, dass sie Gott kannte, dann hatte die viel Zeit, um mit Gott im Gebet zu verbringen. Vielleicht Trost zu erfahren oder wieder aufgerichtet zu werden, wenn sie wieder verzweifelt und zerbrochen war. Wo sie Halt hätte haben können. Und in 12 Jahren Beziehung, da lernst du den anderen nie vollständig kennen. Aber vielleicht immer ein bisschen mehr. Und jetzt, nach all den Jahren, trifft sie die Entscheidung, ändert ihr Verhalten und geht in diese Menschenmenge rein. Die muss von Jesus gehört haben, woher auch immer. Die muss von den Wundern gehört haben. Und jetzt keimt Hoffnung auf. Und Hoffnung auf ein Licht am Ende dieses Tunnels, dieser Krankheit, dieser langen Zeit. Und jetzt geht die in der Legitimation ihres Glaubens und der Hoffnung auf Heilung in diese Menschenmenge rein. Aber auch in der Ungewissheit, was geschehen würde. Weil, würde die Scham sichtbar, was würden die Menschen mit ihr machen? Würden die sie entfernen? Würden die sie endgültig als gesellschaftlich tot bezeichnen? Wie werden die sich verhalten? Wie wird der Messias sich verhalten, wenn sie sich ihm nähern könnte? Hält er sie überhaupt für würdig, geheilt zu werden? Oder wird er zu ihr sagen, du bist unrein, fort mit dir? Also, die geht das potenzielle Risiko des Versagens ein, ohne zu wissen, ob sie Erfolg haben wird. Aber der Glaube und die Hoffnung auf Heilung waren stärker als die Angst vor Scham und Demütigung. Und so ein Weg, den geht man nur in der Kraft und Herrlichkeit Gottes. Den gehst du nicht alleine. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns? Wie ist es, wenn es eng wird? Wenn wir uns durchzwängen müssen? Wenn da im Außen nichts dafür spricht, dass da Menschen sind oder Umstände, die für dich sind? Und ich hoffe, dass auch wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn und der Kraft diesen Weg gehen können. Und diese Frau, von der berichtet wird und die ja auch keinen Namen hat, diese Frau hat in manchen Auslegungen den Saum seines Gewandes berührt. Und den Saum seines Gewandes kannst du nur auf eine Art berühren, indem wir uns beugen, berühren und hoffen, ihn nicht zu verunreinigen, dass diese Frau, die hat wahrscheinlich auch noch Angst gehabt, ihn zu verunreinigen. Die konnte doch gar nicht wie Jairus vor ihren Messias treten. Die hatte Glauben, die hatte Hoffnung, aber dass die sich würdig gefühlt hätte, nach all dieser Zeit, wo sie sich unter Umständen als eine einzige Sünde gesehen hat und sonst nichts, die konnte sich doch gar nicht würdig fühlen, dem Messias ins Auge zu blicken. Stattdessen verhält sie sich so ein bisschen wie ein Dieb, ne? Von hinten heimlich, eigentlich schäbig. Und im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Können wir das wirklich glauben, dass durch die Berührung des Gewandes die Blutungen aufhören? Ich erinnere mich an eine von ein paar Situationen vor ein paar Jahren, die ich miterleben durfte. Da war eine Familie in Urlaub. Das Kind schwamm im Wasser, wie so oft. Die Eltern liefen irgendwo rum. Als ein mark- und schmerzerschütternder Schrei wirklich alles durchdrang. Und du weißt sofort, hier ist Alarm angesagt. Das Kind schrie da im Wasser und man wusste, völlig atypisch, wurde aus dem Wasser geholt, ins Zimmer gebracht. Die Eltern versuchten verzweifelt rauszukriegen, was denn passiert sei. Und in diesem ganzen Geschrei war nur rauszukriegen, dass irgendetwas es zwischen den Zehen berührt hatte. Aber es war nicht sichtbar. Die Eltern, total überfordert, haben natürlich nach einem Arzt gerufen. Und das Einzige, was der Mutter noch einfiel, ein Stoßgebet gen Himmel zu schicken und den Fuß des Kindes einfach in die Hände zu nehmen, um es zu beruhigen. Das Schreien hielt an. Aber nach ein paar Minuten ging das Schreien in ein Wimmern über. Und das Kind setzte seinen Fuß auf den Boden und rollte ganz vorsichtig Ferse und Zehen ab. Dauerte eine Zeit, stellte das Kind den zweiten Fuß auf den Boden. Wieder dasselbe. Und nach ein paar Minuten stand das Kind auf und sprang lachend durchs Zimmer. Als wäre nichts gewesen. Als hätte man das alles nur geträumt. Aber der Arzt, der dann an die Tür klopfte, hat dann doch die Erinnerung zurückgerufen. Tatsächlich, das ist uns jetzt gerade passiert. Der Arzt kam, sah sich den Fuß an, hat nichts feststellen können. Eine Rechnung über 100 Euro. Ein Rezept ausgestellt und ein Rezept für Medikamente, welches nie eingelöst wurde. Und als er gegangen war, da war so ein Moment, ja, ich sag mal, heiliger Stille. Niemand sagte etwas. Als dann Teile der Anwesenden versuchten, diese Situation, die nicht erklärbar war, mit Logik und Verstand einzuordnen. Im Glaubensleben können wir wirklich an unsere Grenzen kommen. Aber bei der Frau hörten die Blutungen auf. Und Jesus fragt, er fragt mal wieder, wie so oft. Er hat den Mann am See Bethesda gefragt, willst du geheilt werden? Er hat Petrus gefragt, liebst du mich? Er hat Maria und Josef gefragt, als sie ihn im Tempel gefunden haben. Wieso habt ihr mich gesucht? Und er fragt auch jetzt, wer hat mich angefasst? Gott spürt, wenn sich ihm jemand nähert. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte: Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Petrus erklärt Gott mal wieder, wie die Welt funktioniert. Machen wir das nicht auch manchmal? So immer wieder erklären, wie denn jetzt unsere Situation sei, in der Hoffnung, er versteht es dann mal. Und bedrücken und bedrängen wir Gott nicht auch so, wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden oder unsere Sorgen oder Umstände sich nicht auflösen? Und Jesus erwiderte: Jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Gott fühlt und Gott spürt. Und er erklärt uns hier den Unterschied zwischen einem oberflächlichen Anfassen, einem oberflächlichen Kontakt oder einer wahren Berührung im Glauben. Und als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das gewesen wäre, ja? Und du erkennst auf einmal, der weiß Bescheid. Der weiß genau Bescheid. Da hätte ich aber die große Flatter, ganz ehrlich. Und dann noch heimlich, von hinten und überhaupt. Und vor allen Leuten erzählt die, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. Ich meine, vor allen Leuten, Menschenmenge, du kennst die Leute nicht, das zu erzählen, und das ist eine sehr persönliche und auch eine intime Geschichte, das wird dir doch nicht leicht gefallen sein. Da zu erzählen, wie körperlich schwach sie sicherlich auch war durch den Blutverlust, aber auch durch die seelischen Verletzungen, durch die Isoliertheit und, und. Aber er erzählt natürlich auch, dass sie jetzt geheilt ist. Und durch seine Frage und seine Feststellung hat Jesus die Frau aus ihrem Versteck geholt. Und jetzt wird alles ans Licht gebracht. Durch ihr Zeugnis teilt sie den anderen nicht nur ihre Geschichte mit, sondern macht klar, dass sie geheilt ist. Und jetzt bekommt Gott die Ehre. Und Jesus spricht zu ihr: Meine Tochter. Zwei Worte, die die Welt bedeuten. Der sagt dir: Du bist mein Kind. Du bist mein. Du gehörst zu mir. Und endlich, die wird nicht nur körperlich geheilt, die wird wieder hergestellt. Die kriegt eine Identität. Die weiß jetzt, wo ihr Platz ist. Und unsere Identität hängt nicht davon ab, ob wir die Anerkennung der Welt erfahren, sondern ob wir in der Identität, Gottes Kinder zu sein, gefestigt sind. Die ausgeschlossen war, 12 Jahre, hat jetzt einen Platz. Neue Welt. Und Jesus sagt zu ihr: Dein Glaube hat dich geheilt. Der sagt ja gar nicht: Ich habe dich geheilt. Dein Glaube an mich hat dich geheilt. Geh in Frieden. Er verschafft dir Frieden, sodass die emotionalen Erinnerungen der Verletzungen der Vergangenheit, dass sie die hinter sich lassen kann, aber nicht ohne die Lektion zu lernen. Durch versteckte Wunden kann Herrlichkeit entstehen. gib Gott die Ehre durch deine versteckten Wunden. Lass uns beten. Herr, oft sind wir wie so kleine Kinder, die ihre Wunden verstecken und glauben, sie werden nicht gesehen. Manchmal verstecken wir sie so gut, nicht nur vor dir, sondern sogar vor uns, dass wir gar nicht mehr wissen, wo sie sind. Und glauben tatsächlich, das hat keine Auswirkungen, Herr. Gott, du weißt, wer wir sind, wie wir sind. Du kennst all unsere Wunden, ob wir sie vor dir verstecken oder nicht. Und wir sind dankbar, dass du uns den Mut in uns gelegt hast und uns führst und uns den Weg zu dir weist, sodass wir unsere Wunden zu dir bringen dürfen, voller Vertrauen. Herr, danke dafür, dass wir uns dir öffnen dürfen mit allem, was da so in uns los ist und auch mit den Verletzungen, der Scham und der Schuld, Herr. Danke dafür, dass du heilst und danke dafür, ja, dass du mit uns bist und Veränderung zulässt und uns dabei hilfst und uns den Weg weist, Herr. Danke, dass wir unsere versteckten Wunden zu dir bringen dürfen. Amen.